Führungskräfte sind müde, Märkte nervös, Komplexität steigt und dennoch müssen Entscheidungen stehen. Mein Gast, Jens Alsleben, Ex-Offizier, Private Equity Erfahrung, heute Sparringspartner für Führungsteams. Wir reden über Stabilisierung im Umbruch, Schlüsselpersonen und warum Perspektivenwechsel manchmal mehr Rendite bringt als die nächsten KPI. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Simir Versadi, Ihr Podcast-Host und Interim-Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute habe ich einen Gast, Jens Alsleben, der war schon in Folge 19 dabei. Damals hieß es einfach mal den Spiegel umdrehen. Und heute sprechen wir über die Dinge, die passiert sind in den vielen Jahren. Seinen persönlichen Weckruf, um den geht es auch, sein Haus in Zypern. Und vor allem aber geht es um einen geschärften Blick darauf, wie Teams stabil bleiben und wirksam handeln. Herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du wieder da bist.
Moin, mein Lieber. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ich finde es klasse. Ich finde es Weltklasse. Zumal für unsere Zuhörer. Wir haben uns ja nach dem Podcast damals ein bisschen aus den Augen verloren und dann eher zufällig auf der Transformationskonferenz in Heidelberg wieder getroffen. Ja, und das ist auch schon wieder ein Jahr her. Und damals haben wir gesagt, wir machen den Podcast jetzt und heute ist es soweit. Ich freue mich wirklich, ich finde es großartig. Und deswegen lass uns gleich einsteigen. Seit unserem Gespräch vor 3 Jahren, da hat sich ja bei dir auch vieles getan. Aber da, bevor wir da einsteigen, was hat sich in den Führungsverständnis am deutlichsten gedreht und warum gerade das?
Also gedreht würde ich nicht sagen, dass ich was hatte. Es hat sich halt entsprechend weiterentwickelt durch die viele Erfahrungen, die dann über die Jahre kamen aus Projektarbeit, aus Coachings, aus Beobachtung von Teams. Und was sich da für mich eben herauskristallisiert hat, ist, dass ich sehr, sehr vieles zurückführen lassen kann auf im Endeffekt unsere biologische Basis, ne? Dass der Mensch eben biochemisch irgendwie vor 100.000 Jahren stehen geblieben ist. Und wir eben das, was wir beobachten, für uns bewerten. Wir können nicht bewerten. Als Fluchttiere müssen wir unsere Umgebung danach scannen, ob da irgendwas da draußen ist, was unsere Sicherheit und unsere Perspektive und unsere Kontrolle gefährdet. Und je nachdem, wie wir das für uns bewerten, dann steigen wir in den Fight-or-Flight-Modus ein. Das heißt, wir sind dann letztendlich fokussiert auf die Gefahr, in Anführungszeichen, und nicht mehr Herr unserer Sinne. So, und das habe ich im Endeffekt fast in jedem Meeting, ne? Müller sagt zum Schmidt, deine Idee ist voll bescheuert, das hat man schon 3-mal. Daraufhin kriegt Schmidt einen dicken Hals und ist im Fight or Flight. Und ich habe das dann über die letzten Jahre versucht zu kondensieren und auf einen Punkt zu bringen. Und rausgekommen ist Gustav, mein kleiner Säbelzahntiger, mein kleiner, weiser, geschrumpfter Säbelzahntiger. Und ich erkläre anhand dieses Tieres sozusagen, auch mittlerweile live und in Farbe als Plüschtier in Bordsituation, was ich gerade an evolutorischem Rückschritt beobachte. Und das hilft den Leuten tatsächlich zu verstehen, dass wir manchmal gar nicht anders können, als so zu reagieren. Und dann steigen wir halt sehr schnell auch ein in die biografische Arbeit. Dann kann ich auch den Leuten helfen, wirklich ins Verstehen zu kommen und zu akzeptieren, dass der Gegenüber eben auch nur ein Mensch ist, mit all seinem Gepäck auf dem Rücken. Und das hilft dann wiederum, um von dieser Basis aus dann Vertrauen neu aufzubauen oder auch auszubauen.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die Deal-Jahre zwischen in deiner Private Equity-Zeit, welches Führungsmodell aus dieser Zeit trägst du heute nicht mehr mit und was ist dann dafür an die Stelle getreten? Kannst du dazu uns was sagen?
Naja, also das ist jetzt natürlich sehr stark personenabhängig und auch in meiner Private Equity-Zeit habe ich extrem viele unterschiedliche Führungsstile festgestellt. Was sich aus meiner Sicht tatsächlich überholt hat, ist das klassische Follow-Me-Führungs- Gehabe von Silberrücken nach dem Motto, wo ich bin, ist vorne und dahin, wo ich zeige, da ist der Nordstern. Also ich sag mal so, die Erkenntnis, dass erstmal das ganze Zahlen, Daten, Fakten basierende Führen nur die eine Hälfte der Medaille ist und die andere Hälfte tatsächlich eben das Humankapital-Thema ist, die macht sich langsam breit. Die Erkenntnis, dass ich als Chef nicht mehr alles wissen muss und vor allen Dingen nicht alles besser wissen muss und dass ich besser, ich sag mal, beraten bin, wenn ich meinen Gottkomplex ablege. Die Erkenntnis setzt sich langsam durch und dadurch natürlich auch die Notwendigkeit, sich zu öffnen. Auch ein Thema ist Vulnerability in Leadership, dass ich eben auch den Leuten, die Leute teilhaben lasse an ein Stück weit meiner Gefühls- und Gedankenwelt, ohne dass ich mich da jetzt ausziehen muss. Aber dieser menschliche Aspekt, gerade in unsicheren Lagen, wo eben sehr viele Leute durch die makroökonomischen Rahmenbedingungen sicherlich diese Ungewissheit spüren da draußen, bedingt natürlich, dass wir als Mensch auch ein Stück weit danach uns sehnen, zu uns zu spüren und uns näher zu kommen sozusagen. Und dem muss und tut es auch in vielen Punkten die Führung Rechnung tragen.
Bevor wir dann später nochmal im Laufe des Podcasts nochmal ein bisschen vertiefend reinkommen, vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf dich, weil das vielleicht auch ein Thema ist, was hier dann in den Kontext dann kommen darf. Ja, du hast vor 2 Jahren einen persönlichen Weckruf erlebt und hast dir darauf kurz entschlossen ein Haus in Zypern gekauft. Also nicht so als Rückzug, sondern so irgendwie als Reset-Ort. Ja? Und irgendwie, das war ja so eine wirklich Übernacht-Aktion und das hast du ja mir im Vorgespräch gesagt, da können wir auch gerne drüber sprechen. Was hat denn dieser Schritt mit deinem Blick auf Energie, Tempo und Prioritäten gemacht? Und wenn du magst, kannst du uns ja auch nochmal ein bisschen was davon übertragen in das Richtung Führungsteams.
Ja. Also Männer, geht zur Vorsorgeuntersuchung, kann ich nur sagen. Ich habe das gemacht im Dezember 22 und dann kam der Satz, den keiner hören möchte, nämlich, da ist was, was da nicht hingehört. Ich hatte Blasenkrebs im Frühstadium entdeckt und konnte dann endoskopisch auch entsprechend entfernt werden. War also Gott sei Dank nur ein kleiner Eingriff und ich bin auch jetzt seit Januar 23 krebsfrei. Gehe natürlich weiter zur regelmäßigen Kontrolle und Vorsorge. Aber das hat natürlich was mit mir gemacht, ne? Weil ich immer noch, ich meine, mein 25-jähriger Geist ist gefangen in einem 60-jährigen Körper. Aber ich halte mich halt immer noch für unbesiegbar und vor allen Dingen für unsterblich, ist ja völlig klar. Und das war dann schon so ein Schuss vor den Bug. Und ich hatte dann über Weihnachten 22 mich natürlich damit auseinandersetzen dürfen, dass die OP jetzt ansteht und was bedeutet das und so. Und da gab es dann 2 Events. Also der erste Event war, ich habe mich dann gefragt, okay, wie will ich denn zukünftig aufs Leben gucken, wenn es denn dann auch weitergeht? Und dann kam ich raus mit dem 100.000-Stunden-Plan. Ja, ich habe dann, ich habe mir dann überlegt, warum sollte ich eigentlich anders aufs Leben gucken als meine 3 Söhne, nur weil ich ein paar Jahre älter bin? Und habe dann gesagt, ach, eigentlich würde ich ja gerne das, was ich tue, noch machen, bis ich 85 bin. Und bei meinem Stundeneinsatz pro Woche habe ich da mal runtergerechnet und gesagt, geil, dann habe ich ja noch 100.000 Stunden Zeit. Und in 100.000 Stunden kann ich alles nochmal anfangen und wieder aufgeben, kann Leute kennenlernen, kann Leute aus meinem Leben verbannen, kann Fehler machen, kann dies und das und jenes. Und das hat mir wirklich eine Langfristperspektive gegeben. Die hat mich dann schon ein Stück weit euphorisiert. Und das zweite war, dass wir dann eingeladen wurden, zu einer Freundin zu kommen für ein paar Tage, um mich da so mental auch mal ein bisschen erholen zu können von diesem doch ziemlichen psychischen Stress nach Zypern. Ne? So, und dann waren wir in Zypern und zwar im März 23 und dann stand ich so auf der Terrasse des Rohbaus unseres heutigen Hauses und guckte so in die untergehende Abendsonne. Meine Frau neben mir, meine Frau sagte dann nur so, ha, Und daraufhin habe ich gesagt, okay, worauf warte ich eigentlich noch? Ich könnte ja, weiß ich nicht, in einem halben Jahr nicht mehr unter uns weilen. Scheißegal, wir kaufen das Ding jetzt. Jetzt denken natürlich wieder viele draußen, ja, typisch Großkotz, ne? Aber es war tatsächlich so gar nicht gedacht, sondern es ging mehr in die Richtung, nichts mehr aufschieben. Weil Aufschieben ist irgendwie doof, wenn es dann, wenn das Leben dazwischen kommt. Ne? Und seitdem haben wir, wir nennen das unsere Gegenwelt, haben wir also drei Monate im Jahr uns vorgenommen, in unserer Gegenwelt zu leben. Und das ist in der Tat was ganz Wunderbares.
Das ist ja super. Na, also ganz ehrlich, vielen Dank, Jens, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast. Und ich glaube, da kann man schon auch was von sich abschneiden. Und jetzt gehen wir in den nächsten Teil, nämlich du sagst auch, Stabilität ist kein Stillstand. Gehen wir dahin, wo Stabilität entscheidet, nämlich in die Krise. Und wir erleben ja zurzeit eine vielleicht auch makroökonomische Krise, für den einen oder anderen mehr bedrohlich als sonst irgendwas. Aber in Bezug auf Führung natürlich, Führung in der Krise, das ist unser Thema und ist auch dein Thema. Und wenn du jetzt ein C-Level-Team zum ersten Mal triffst, woran erkennst du binnen 30 Minuten echte Erschöpfung?
Binnen 30 Minuten echte Erschöpfung, so lange, glaube ich, braucht man gar nicht. Du gehst rein in dieses Team und merkst schon die Energie, du merkst, wie die Leute miteinander interagieren. Und ganz ehrlich, jeder von uns merkt doch, ob der Gegenüber voller Energie ist oder nicht. Ja, wir sind ja auch als Fluchttiere darauf getrimmt, genau das sofort irgendwie mit unseren Fasern aufzunehmen. Also da brauchst du keine 30 Sekunden, ne? Das merkst du sofort.
Es sind, also viele sprechen ja dann auch so ein bisschen von ja, Überforderung, zu viele Aufgaben und solche Sachen oder auch Burnout. Ja. Aber gibt es vielleicht auch irgendwie so kleinere Mikrorituale, um also in 24 Stunden in irgendeiner psychologischen Sicherheit wieder anzukommen? Also vielleicht gibt es ja so das eine oder andere, was du uns so an der Stelle sogar mitgeben kannst, was man direkt mal in die Umsetzung bringt. Ja.
Also was uns vom Burnout trennt, ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion. So, das heißt also, in dem Moment, wo wir, geh wieder auf diese Säbelzahntiger-Zeit zurück, ne? In dem Moment, wo wir etwas wahrnehmen, was wir für uns als bedrohlich bewerten, warum auch immer, dadurch, dass wir uns an eine Situation erinnern, die schon mal irgendwie schlimm war oder jemand in den Raum kommt, den wir mit jemandem verbinden, der uns irgendwann mal traumatisiert hat oder was auch immer. In dem Moment gehen wir in Fight or Flight und das ist tatsächlich nichts anderes als auch ein Stress, ne? Auch biochemisch, da wird dann Adrenalin freigesetzt, die Muskeln spannen sich an, der Herzschlag steigt, die Atemfrequenz geht hoch, die Pupillen weiten sich, um möglichst viel auch aufzunehmen aus dem Umfeld, wo die Gefahr herkommt. Und wir ja sind im Endeffekt tatsächlich gestresst und können auch nicht mehr klar denken. Ne? Wir sind dann eben nicht kreativ, innovativ, offen, neugierig, sondern wir sind misstrauisch, wir sind defensiv, wir wollen das, was wir glauben, was richtig ist, dann auch verteidigen und übersehen dann halt auch viele Optionen und sehen eher dann die Risiken. So. Und wichtig ist, zwischen diesem Reiz und dann eben der Reaktion, oh Gott, da ist ein Säbelzahntiger, möglichst viel Raum zu schaffen, um ins Bewusstsein zu gehen, so auf die Metaebene und zu sagen, okay, ist da jetzt wirklich ein Säbelzahntiger oder bilde ich mir das nur ein? Oder habe ich mich jetzt gerade getriggert oder habe ich mich jetzt gerade gestresst für absolut nichts? So, und wenn ich dann in der Lage bin, mal kurz zu reflektieren, ist es ja doch häufig so, dass wir sagen, naja, so schlimm ist es gar nicht. So, und jetzt ist natürlich die Kunst wieder dumm dahergeschwätzt, aber wie kriege ich jetzt diesen Raum vergrößert? Und was tatsächlich funktioniert, ist, wir spüren ja auch körperlich, wenn sich die Situation für uns verändert. Viele sprechen davon, dass sie irgendwie so einen Druck auf den Brustkorb haben oder irgendwie der Nacken verspannt sich oder sie haben das Gefühl, es steigt so die Wärme in ihnen auf oder die Kehle schnürt sich zu oder ein leichter Kopfschmerz jetzt sein, wie auch immer. Der Körper gibt uns die Signale und wenn wir es schaffen, und das ist dann Übungssache, die Signale des Körpers auch wirklich als Signal zu nehmen, dass wir gerade jetzt sozusagen in den Fight or Flight gehen, dann hilft ganz schnell und unmittelbar und immer Atmung. Das Einzige, was sofort den Sympathikus, also das Stresszentrum im Hirn, deaktiviert und den Parasympathikus, also das Beruhigungszentrum in unserem Hirn, aktiviert, ist Atmung. Das heißt, man sagt ja immer mal, erstmal tief Luft holen. Ja, die Navy SEALs, die machen vor ihren Einsätzen Box Breathing. Das ist dann 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Atem halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Atem halten. Also wie in einem Quadrat sozusagen. Deswegen Box Breathing. Und das machen die ein paar Minuten, um sich selber runterzuholen, zu beruhigen, um dann mit klarem Kopf und mit vollem Bewusstsein dann in den Einsatz gehen zu können. Das funktioniert also immer. Das heißt, kleiner Tipp, wenn euch der Hals zuschwillt, weil der Schmidt mal wieder irgendeinen Scheiß erzählt hat, der euch gegenüber ist, nichts gegen die Schmidts, die gerade zuhören, ich kann auch Alslebens sagen, also wenn der Alsleben mal wieder Mist erzählt, dann kurz atmen. Ja, das könnt ihr machen unbemerkt, das funktioniert immer. Was auch geht, ist, wenn der Alsleben Schwachsinn erzählt, mal ganz kurz aufstehen und sagen so, oh, ich muss mir mal kurz die Beine vertreten. Denn das Verändern der Position setzt dann auch unter Umständen Energieblockaden frei. Solche Kleinigkeiten sind es, die tatsächlich dann helfen, zwischen Reiz und Reaktion genau den Raum zu schaffen, den man braucht, um sich mal zu überlegen, lass mich jetzt davon fertig machen oder eben nicht.
Vielen Dank für die Tipps, weil da, glaube ich, können wir ganz viel von mitnehmen. Atmen ist, glaube ich, eines der, ja, ich habe mal gelesen, die Atmung ist der beste Freund, den der Mensch eigentlich hat. Ja.
Das ist so, und Schlaf.
Ja, und Schlaf. Ne? Also das ist wirklich so. Und ich habe tatsächlich auch für mich persönlich also das Thema Atmung auch entdeckt. Ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und ich kann das wirklich durchaus bestätigen, dass, also auch wenn ich da noch ein bisschen vielleicht anfängerhaft unterwegs bin, aber es ist wirklich so, durch diese Navy SEALs Rituale entsteht eine gewisse innere Beruhigung. Wirklich.
Ja, und das ist so, weil wir so sind. Das hat was zu tun tatsächlich mit unserer Biochemie. Und das ist ja die gute Nachricht. Wir können die Biochemie in unserem Körper beeinflussen, zum Positiven wie zum Negativen. Aber eben auch zum Positiven. Ja. Es gibt ein tolles Buch von James Nestor, das heißt Breathe, Atem. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil da wirklich die Kraft des Atmens auf eine, wie ich finde, sehr, sehr nette Art und Weise auch dargestellt wird. Und dann gibt es ein anderes Buch, das kannst du dann auch mal runterhängen. Und das Buch heißt High on Life. Da geht es also darum, wie kann ich meine Biochemie sozusagen beeinflussen, um die richtigen Hormone auszuschütten. Das ist von David Phillips und gibt dann eine schöne Anleitung, wenn du zum Beispiel der Kamm schwillt, schön Musik hören, rausgehen an die frische Natur und so weiter. Ne? Also da kann sich jeder seinen eigenen Cocktail sozusagen zusammenbrauen, damit dann Dopamin, Serotonin anstatt Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird.
Ja, aber da sieht man schon, wie menschenzentriert du unterwegs bist und das führt mich dann auch so ein bisschen in den nächsten Teil unseres Gesprächs, weil diese Menschenzentrierung, die verkaufst du ja nicht als Softnamer, sondern wirklich, es ist ein Business Case ja für dich. Und wenn ich jetzt mal hier gerade so auf eine aktuelle Studie gucke von McKinsey, die dann sagen, naja, die Unternehmen, die halt wirklich performen im engeren Sinne, hast du das schönste, größte Umsatzwachstum, die haben auch die geringste Fluktuation. Und wenn man das Thema Fluktuation hier mit reinbringt, ja, was also auch mit Menschen zu tun hat, das heißt also, irgendwie hat anscheinend Performance irgendwas auch mit den Menschen zu tun. Und wenn du jetzt aus dieser Fokussierung auf den Mensch, wenn du jetzt heute dir das anguckst, wie machst du heute sozusagen diesen Vorsprung, auch in den Portfolios, wo du jetzt auch unterwegs bist, messbar und sichtbar, dass man also dieses menschenfokussierte Agieren dann auch zu, wir hatten, glaube ich, damals auch schon das Thema so ein bisschen Hochleistungsunternehmen, Hochleistungsgetriebenheit hatten wir auch schon damals. Wie können wir das heute miteinander vereinen, auch in den Unternehmen, die vielleicht noch nicht so mit diesem Fokus unterwegs sind?
Also du fragst mich jetzt, wie kriege ich die Bridge to EBIT hin?
Richtig, richtig.
Also es gibt natürlich eine Reihe von KPIs, die ich messen kann, wie zum Beispiel Fluktuationsraten, wie Krankenquote, Fehlzeiten und so weiter. Das ist das eine. Das ist dann, ich sag mal, das unmittelbar Messbare. Aber es gibt auch andere Überlegungen, wie zum Beispiel, also erstmal muss man ja sagen, kein Mensch will was machen, was sinnlos ist, ne? So, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da nicken alle, ne, so. Was heißt denn das? Das heißt, du brauchst ja irgendwo eine Sinnstiftung, ne? Ich meine, wenn wir 8 Stunden am Tag etwas tun, was sinnlos ist, dann ist das schon ziemlich scheiß. So, ziemlicher Scheiß, ne? 8 von 24, 8 schlafe ich noch, ja, dann musst du dich also schon sputen, dass du dein Leben irgendwie als sinnvoll am Ende des Tages betrachtest. So, und diese Sinnstiftung, das ist übrigens eine der Kernaufgaben von Führung. Ich sage den Leuten immer, ihr seid Chef-Sinnstifter und Chef-Hindernis aus dem Wegräumer. Das heißt, ihr müsst darauf achten, dass die Leute sich intrinsisch motivieren können. So wieder ein großes Wort. Was heißt das? Du musst darauf achten, dass die Menschen aus sich heraus Bock haben, zu dir auf Arbeit zu kommen. Und da ist eben dieses Sinnerleben ist eines von 5 Faktoren, die man auch messen kann. Das kann man zum Beispiel über Mitarbeiterbefragungen natürlich rausarbeiten. Und es gab vor einiger Zeit in Amerika mal eine Befragung, auf wie viel Gehalt die Leute bereit wären zu verzichten, wenn sie mehr Sinn erleben auf der Arbeit hätten. Und dann haben die Leute im Schnitt gesagt, 25%. 25% ihres Gehaltes wären die bereit, auf den Tisch zu legen, wenn sie nicht mehr sinnlosen Scheiß machen müssen. So, das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist das, was man neudeutsch unter Empowerment versteht. Das heißt einfach, dass die Leute das, was sie tun sollen, auch tun dürfen. Da muss man das Mandat darunter verstehen, dass sie tatsächlich wissen, wie ihr Mandat aussieht und im Rahmen ihres Mandates dann nicht gemicromanaged werden, sondern dass sie tatsächlich vom System ermächtigt werden, das zu tun, was sie tun sollen und vielleicht auch tun wollen, bestenfalls. Dann gibt es das Thema Enablement. Das ist das Thema der fachlichen Fertigkeiten. Also habe ich tatsächlich das, was ich brauche an Ressourcen? Kann ich das, was ich tun soll? Also habe ich die Expertise? Habe ich die Rahmenbedingungen, um tatsächlich im Rahmen meines Mandates auch umsetzen zu können? Das ist auch eine systemische Herausforderung, ne? Wenn der Chef dir sagt, kletter mal auf den Mount Everest, aber du hast keine Sauerstoffmaske mit dabei, dann ist relativ schnell auch Ende mit der intrinsischen Motivation. Dann 4. Faktor ist Perspektive. Also lohnt sich's für mich? Haben die Leute das Gefühl, dass es sie in irgendeiner Form weiterbringt oder eben nicht? Und last but not least, psychological safety. Fühlen die Leute sich in dieser Umgebung so wohl, dass sie nicht im Gustav'schen Säbelzahntiger-Sinne Angst um ihre Sicherheit, Perspektive und Kontrolle haben, weil die Kollegen ihnen irgendwie die Messer in den Rücken rammen, ne? So, und wenn ich als System es schaffe, diese 5 Faktoren auch so abzubilden, wie es sein soll, dann gehe ich auch gerne auf Arbeit. Und dann bleibe ich auch. Und dann haue ich auch rein. Und dann gibt es aus der Studie der positiven Psychologie, aus der Begleitung von stärkenorientiert geführten Teams, einen ganzen Bunch von KPIs, die belegen, dass stärkenorientiert geführte Teams deutlich performanter sind. Die Ausschussquote zum Beispiel geht um über 40% zurück. Das heißt, die Leute klauen weniger. Die machen weniger kaputt, weil sie sich mehr mit den Produkten identifizieren. Die Rentabilität von solchen Teams ist deutlich höher. Die Produktivität ist deutlich höher und so weiter und so fort. Also da kann ich dich zuschmeißen mit Langzeitstatistiken, die klar sagen, es ist hochgradig KPI-relevant und damit auch die Bridge to EBIT entsprechend sehr, 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 sehr lang und sehr, sehr breit.
Wenn wir jetzt das mal versuchen, in eine Mechanik wie die Due Diligence eines HR, des HR reinzugießen, also Das ist natürlich etwas völlig Formalistisches und das wird gerade beim Unternehmensübergang, ist das ein Riesenthema. Mhm. Wenn du jetzt mal das als Standard setzt, neben dem Financials und dem Commercial und so weiter, wenn man das jetzt nochmal voll aufs Brennglas drauflegen, da gibt es da irgendwelche Prüfsteine bestimmt, wo du jetzt sagst, kann man vielleicht mit 2, 3 Sachen, weil du schon die KPIs ansprachst, wenn ich mal nach vorne denke, weil jetzt ja wahrscheinlich viele sagen, da machen wir doch alles, Strategie hier, rechts, links, Werte, Kanon und so, das ist wahrscheinlich alles vielleicht irgendwo da, aber wenn man es jetzt mal auf ein Blatt Papier schreiben müsste, für eine Due Diligence, was würdest du da nochmal klar fokussiert auf dieser Checkliste. Von den Blöcken sind wir jetzt klar, aber was würdest du da nochmal erwarten wollen, woran das dann festmacht dann? Ne?
Also natürlich kann man sich, wie gesagt, die klaren KPIs geben lassen, die auch einfach messbar sind und auch in der Regel erhoben werden. Ne? Das sagt mir nur relativ wenig. Die Due Diligence sieht ja normalerweise so aus, dass ich von einem Berater irgendwelche Unterlagen anfordere und Zugang habe zum Top-Management. Ne? So. Vor dem Signing halt auch häufig die zweite Ebene von mir ferngehalten wird sozusagen. Ich kann dann geführt mal durchs Unternehmen gehen, aber faktisch habe ich auch keine Möglichkeit, das wirklich zu erspüren, wie es da so abläuft. Ne? Was ich heute mache, und ich arbeite ja auch für Private Equity, auch in der Due Diligence, ich mache entsprechend strukturierte Interviews mit dem Management-Team, genau diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Und ich habe dann, ich sag mal, im Sinne der Triangulation, ich behalte mir immer vor, mit erster, zweiter und wenn ich auch darf, Vertretern aus den anderen Hierarchiestufen ein jeweils 2-stündiges Interview zu führen zu 5 Kernthemen. Und im Rahmen dessen, was ich da höre und was ich vielleicht auch Unterschiedliches höre, kann ich mir ein gutes Bild davon machen, ob die Menschen, ich sag mal, klar denselben Nordstern haben, die gleichen Glaubenssätze und Werte teilen, ob es klare Handlungs- und Führungsprinzipien gibt, ob, ich sag mal, das Unternehmen sich seiner Außenwirkung klar ist, ob die Mission und die Vision auch von jeder Mann und jeder Frau gleichermaßen nicht nur kommuniziert, sondern auch energetisch sozusagen ausgestrahlt, gelebt wird. Und das sagt mir dann schon sehr viel, wie viel Bullshit-Bingo da drin steckt und wie viel Echtheit. Ne?
Das heißt also auch, dass du quasi letztendlich eine harte, also wirklich das System prüfst, ob da Weichstellen sind, ja, ne? Oder ob das wirklich, was da teilweise so geschrieben wird oder in irgendwelchen Strategie-Meetings kommuniziert wird, ob das wirklich auch durchgängig angekommen
absolut.
Ist.
Absolut. Ne? Also das Thema Kultur ist absolut essentiell, in der Due Diligence ein Gefühl dafür zu kriegen, wie gut die Kultur ist. Man kann sich natürlich auch, wenn es das gibt, Mitarbeiterbefragungen, Net Promoter Scores und so weiter geben lassen, um da mal reinzugehen. Man kann natürlich aber auch hingehen und sagen, ganz profan, also man weiß, jedes Unternehmen hat so 5-7% der Belegschaft sind echte Schlüsselpositionen, die essentiell sind für das Fortkommen des Unternehmens. Nehmen wir mal ein 1.000-Mann-Unternehmen, hat also zwischen 50 und 70 Leute, auf die kann man und will man nicht verzichten. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, wer sind denn diese 50, 70? Kennt ihr die? Erstens. Zweitens, wer bewertet die aktuell wie? Drittens, gibt es einen Personalentwicklungsplan für diese Leute? Viertens, gibt es eine Nachfolgeplanung für diese Leute? Etc. Wenn du da in leere Augen guckst, dann weißt du zumindest schon mal, dass das, was wirklich essentiell ist, nämlich sich um die Leute zumindest intensiv zu kümmern, ohne die das Unternehmen echt in Bedrängnis kommt. Das sagt ja sehr viel über Führung, über Menschorientierung aus, klar, über Klarheit in der Führung etc.
Ja, das bestätigt so ein bisschen auch so meine Wahrnehmung aus den letzten 30 Jahren ein Stück weit. Es gibt immer so ein Kernteam von Menschen, das sind wahrscheinlich diese 60, 70 Leute bei 1000, ne? auf die du dich eigentlich auch mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens noch verlassen kannst.
Ja, meine Frage ist immer, wenn ich irgendwo das erste Mal hingehe, ist, wer sind eigentlich ihre 15 wichtigsten Leute? Und dann lasse ich mir die aufzählen und dann stelle ich die Frage, wer kümmert sich gerade um die?
Genau, und dann wirst du wahrscheinlich relativ... Und dann
gucken die mich an, wer kümmert sich. Ja, wer ist aktuell von Ihnen beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen alles haben, was sie brauchen, um physisch und psychisch nicht umzufallen?
Und dann kriegst du wahrscheinlich relativ erstmal Denkpausen, ne?
Sehr viele Denkpausen.
Ja, und das ist ja eigentlich auch schon sinnbildlich und bezeichnend, was dann teilweise irgendwo verschriftlicht wird, was auf Webseiten steht oder auf irgendwelchen Hochglanzprospekten, wie es in der Realität ausschaut. Ja. Und das ist natürlich schon ernüchternd, weil letztendlich der Mensch die Leistung bringt. Ja, und jeder hat ja auch in seinem Unternehmen, die sind ja nicht nur zufällig dort, sondern die haben ja auch einen Grund gehabt, warum man die mit an Bord nimmt, damit dann die entsprechenden Dinge, die da zu tun sind, ob dann sinnfrei oder nicht so, ne, das ist ja dann wieder eine andere Frage, aber die hatten ja irgendwo mal einen Grund, warum die dahin gehören. Aber genau wie du sagst, also dieses Kümmern, das geht mir auch mitunter auch als Finanzwerter also oft genug ab, weil das, was dann in den Zahlen sich widerspiegelt, ist oftmals genau das, worauf du gerade anspielst, also wenn sich da keiner kümmert, dann siehst du es auch in den Zahlen.
Ja, dieser Schwachsinn, also nach dem Motto, die kriegen doch Kohle, das muss doch dann reichen und dann müssen die einfach losrennen. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Wir wissen ja, Geld ist ein Hygienefaktor und spielt sicherlich eine gewisse Rolle. Auch gerade in den Niedriglohnsegmenten spielt es eine sehr große Rolle, weil da eben vielleicht 100 Euro im Monat echt lebensverändernd sind. Ab einer gewissen Ebene ist es aber nicht mehr so. Und da ist eben, wie gesagt, die Sinnstiftung, die da ja auch noch daherkommt. Ich meine, ich bin damals als Offizieranwärter für 1.341 D-Mark, hätte ich mich vom Russen abknallen lassen. Das war jetzt also nicht so geldorientiert, mein Werdegang. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die für wirklich wenig Geld irrsinnige Dinge machen, weil sie sich eben an einen höheren Purpose letztendlich auch andocken können. So, und wenn ich einen Chef habe, auch da gibt es Statistiken, dass fast 3/4 der selbstindizierten Kündigungen ausgelöst werden durch den unmittelbaren Vorgesetzten. Der Mensch kommt nämlich immer wegen der Inhalte und der Aufgaben und geht immer wegen des Menschen. Ja, wenn ich mir also dessen mal bewusst bin, dann weiß ich, Kohle hat damit absolut nichts zu tun, weil der beschissenste Chef, der kann mich zuschmeißen mit Kohle und ich würde nicht bleiben.
Ja, wir hatten das erst kürzlich in so einer Bachelorarbeit, die wir hier geschrieben hatten, in der Wirtschaftspsychologie an der FOM-Hochschule hier in München, wo ich ja auch aktiv bin im Bereich Wirtschaftspsychologie. Und da hatten wir eben auch genau diese Themen. Und es ist wirklich so, wir hatten das so als Triangel so ein bisschen untersucht, ja, Sinnstiftung, Geld und Führung. So war es erst der Führungsstil. Und dann hat das Ergebnis der Interviews und der Recherchen hat genau das bestätigt, was du jetzt gerade sagst, dass es letztendlich nicht am Führungsstil hängt, sondern an der Führungskraft.
Ach, natürlich.
Und die Führungskraft ist das A und O in der Umsetzung oder in der Leistungsbereitschaft, wie auch immer, you name it, Motivation. Ne? Wenn da nicht wirklich hingeguckt wird, dann nützt es gar nichts. Ja?
Wir managen keine Prozesse, wir managen Beziehungen. Und wenn die Beziehungen kaputt sind, dann ist das System kaputt. Fertig, Full Stop, Ausrufezeichen, Ende Gelände. Das heißt, wir müssen uns auf die Beziehungspflege konzentrieren. Ja, und natürlich dürfen wir keine Leute einstellen, die überhaupt nicht wissen, was sie tun, fachlich, inhaltlich. Aber das ist ja ein No-Brainer. Nur wenn wir die Leute haben, die fachlich qualifiziert sind, und wir uns nicht auf die Beziehungspflege fokussieren, dann fahre ich die Leute sauer.
Führt mich dann zu meiner nächsten Frage, wenn man jetzt mal nach vorne guckt. Ja, also wir sind ja gerade in so einem Veränderungsprozess mit sehr viel Unsicherheit, macht auch was mit den Führungskräften natürlich, ist klar. Aber wenn du jetzt mal schaust nach vorne, wieso sieht dann dein ideales Leadership Operating System 2030 aus? Kann man da einen Namen für geben? Oder weil ich glaube, wir haben ja so ganz viele neue Themen jetzt hier.
Naja, also es gibt ja nicht den Führungsstil, sondern es gibt nur, ich sag dazu immer, einen situativen, individuellen Führungsauftrag. Das heißt, je nachdem, wer mir gegenüber sitzt und wie die aktuellen Umstände sind, muss ich mich als Führungskraft entsprechend anpassen können. Es gibt Menschen, für die ist es ganz, ganz wichtig, in einer Situation großer Ungewissheit sehr klare Anweisungen zu bekommen, weil ihnen das eben Halt gibt und sie ansonsten in Fight or Flight gehen. Dann muss ich eben, auch wenn ich partizipativ gerne führen würde und Entscheidungen gerne ins Team geben wollen würde, muss ich eben direktiver sein. Wenn ich weiß, das ist das, was meine Leute jetzt brauchen, um im Endeffekt nicht das Gefühl zu haben, dass aus Ungewissheit Unsicherheit wird und sie hier den Säbelzahntiger mit sich rumschleppen. Und da gibt es andere Leute, die sind vielleicht ganz neu, aber die sind so, das sind alles, was weiß ich, alte Seelen, die sind so selbst führerisch unterwegs, so auch erfahren und routiniert im Umgang mit sich selber, dass ich denen extrem viel Raum geben muss und sie halt auch in jungen Jahren vielleicht schon sehr ernst nehmen muss und ihnen eben auch Verantwortung geben muss, die eigentlich zu der Hierarchiestufe nicht passen, weil ich eben ansonsten diese Leute sauer fahre. Und die große Kunst besteht für eine Führungskraft darin, diese unterschiedlichen Situationen und Individuen wahrzunehmen und sich selber eben auch den Raum und die Zeit zu geben, sich um die Leute zu kümmern. Und das wirklich auch versuchen, im Sinne von Chef-Sinnstifter und Hindernisse aus dem Wegräumer, für die Leute ein Umfeld zu bauen, dass die maximal happy sind. Und da spielt es übrigens, falls dann jetzt schon wieder die Ersten mit den Augen rollen, spielt es keine Rolle, ob das Shopfloor ist, Blue-Collar, White-Collar, weil das ist zutiefst menschlich. Ich kann natürlich bestimmte Dinge nicht komplett individualisieren. Es gibt in der Fließfertigung keine Demokratie, das habe ich verstanden. Aber auch in der Fließfertigung gibt es ganz unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Fertigkeiten, Perspektiven, Wünsche haben, auf die ich dann im Rahmen dessen auch ein Stück weit eingehen kann. Aber ich komme nicht umhin, mich individuell mit meinen Leuten zu befassen, wenn ich die an mein Unternehmen binden möchte und wenn ich die auch nicht nur über Geld führen will, sondern vielleicht sogar ein bisschen Personalkosten sparen kann dadurch, dass die Leute einfach mit großer Freude, Spaß und Zugehörigkeit in die Firma kommen.
Ja, da habe ich gerade so einen Blitzgedanken, Jens. Den wollte ich, das muss ich ja klar mal loswerden, weil natürlich immer das Thema auch mit der Zeit zu tun hat. Ne? Wir haben immer keine Zeit, ja. Und ich kann mich ja nicht um alle Belange kümmern, kommt dann immer so, ne? Das höre ich dann auch immer so, ich kann mich ja nicht um die Kollegen, das kann mich ja nicht um die ganze Truppe hier kümmern und so. Wir müssen doch die hier Monatsende plus 5, ne? Da muss der Report stehen, pipapo. Das stellt dann bei mir so die Frage, bei diesen Fragen des Fokus, ne? Was muss der Arbeitgeber oder was muss das Unternehmen etablieren, dass genau diese Denke nicht aufpoppt, so nach dem Motto, ich kann mich jetzt vielleicht hat jemand heute ein akutes Thema, aber das Monatsende steht an, Monats plus 5 muss man also den Report machen und du kannst dich nicht drum kümmern. Das darf ja, kann ja vielleicht einmal passieren, aber das darf ja nicht zweimal, fünfmal, zehnmal passieren, weil die Leute dann irgendwann mal sagen, der kümmert sich nicht um meine Belange. Ne? Was kann man dagegen tun vielleicht an der Stelle? Vielleicht hast du da auch so eine Beobachtung, Wahrnehmung, vielleicht auch einen Tipp, woran liegt das? Ja?
Ich habe tatsächlich eine Wahrnehmung, eine Beobachtung über viele, viele, viele Gespräche. Einer der Aspekte aus meiner Sicht ist, dass keine klare Erwartungshaltung ausgesprochen wird miteinander, die Rollen nicht klar und in Agreement sozusagen definiert sind, häufig die Mandate nicht klar sind und damit kann Delegation nicht funktionieren. Dann in Verbindung mit dem Säbelzahntiger auf dem Schreibtisch der Führungskraft, nämlich ich beobachte, der Mitarbeiter macht nicht das, was ich von ihm erwarte, Klammer auf, und ich habe es vergessen, ihm zu sagen, Klammer zu, der bedroht meine Perspektive und meine Kontrolle, ich steige da mal ein und micromanage, bis hin zu der blinde Fleck meiner Kernstärke ist, ich kommuniziere gerne, aber ich reiße auch gerne mal Diskussionen an mich. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte, aber das führt dann letztendlich dazu, dass die Leute schlichtweg nicht richtig delegieren und sich dann wundern, dass sie viel Zeit im Micromanagement verbringen, was ihnen dann die Zeit raubt, das zu tun, was notwendig ist, um richtig zu delegieren. Und das ist so ein bisschen Catch-22. Ne? Und dann sind wir ja im laufenden Betrieb und man nimmt sich nicht die Zeit, auch mal kurz auf den inneren Stopp-Knopf zu drücken und zu gucken, ist das eigentlich alles so, wie ich das haben will? Funktioniert das eigentlich alles so, wie ich das so mache? Oder muss ich vielleicht mal was anders ausprobieren? Oder muss ich vielleicht mal mir Feedback einholen von den Leuten, wie die das eigentlich finden, wie ich mit ihnen umgehe und das dann ernst nehmen und umsetzen? Also es ist sehr viel Selbstreflexion als ich sag mal, positiver Werttreiber, für die ich aber meinen Raum brauche und ich muss es eben zur Priorität machen, mich immer wieder zu hinterfragen.
Ja, da habe ich noch einen zweiten Blitzgedanken, weil ich nämlich auch hier an der FOM-Hochschule habe ich das mal in den Kurs reingefragt und reingehorcht, was denn so eigentlich der Grund ist, warum man hier sei und was denn so die nächsten Schritte und die Ziele waren, sind. Und ohne, dass ich da irgendwas angetriggert habe, Jens, ich sag's dir, kam immer durchgängig durch den Kurs, alle wollten in der Karriereleiter weiterkommen, ob Teamleiter, Manager, wie auch immer, you name it. Und es hat also quasi, alle wollten Richtung Führungskraft. Jetzt beobachte ich aber auch, es ist ja nicht jeder zur Führungskraft geeignet, so mal als eins. Oder man kann auch vielleicht eine Führungskraft werden, indem man viele von Seminaren besucht oder ins direkte Coaching geht, vielleicht auch bei dir, um da die Skills zu lernen. Aber ich frage mich oftmals auch, wenn du ein 1000-Mann-Betrieb hast und vielleicht 200 Führungskräfte, ob die diese Selbstreflexion auch so täglich im operativen Geschäft so unter Druck, ne, auch tatsächlich immer wieder, ob sie diese Awareness haben, jetzt nehme ich mir mal die Zeit, so Freitag 12 Uhr einen Schnitt zu machen, sich mit den Leuten zusammenzusetzen und sagen, wie war denn eure Woche? Und was steht denn jetzt dann nächste Woche an? Das wäre zum Beispiel auch so, was ich auch schon mal gesehen habe, ja. Aber vielleicht kannst du da nochmal einen Blick drauf werfen, Jens.
Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das gerne zitiere. Die ZTV 2600-1, innere Führung der Bundeswehr, sagt im Artikel 6.3 den magischen Satz, nämlich, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. So, und die Menschen, die ich kenne, die Menschen mögen, bei denen stellt sich diese Frage nicht, weil denen ist wichtig, dass es den Menschen um sie herum gut geht, dass die Menschen um sie herum sich entwickeln können, ihren Beitrag geben, die begegnen den Menschen auf Augenhöhe und die mögen vor allen Dingen auch mal erstmal sich selbst. Und diejenigen, die sich selber nicht mögen, warum auch immer, die auch unter Umständen eher den Säbelzahntiger sehen in ihrer Führungsrolle, die dann auch im Fight or Flight sozusagen sich darauf konzentrieren, das zu verteidigen, was sie glauben, was richtig ist, die sind eben leider dann nicht so offen und neugierig für den Gegenüber, wie es denn sein müsste. Und häufig ist es auch systembedingt, weil Menschen unvorbereitet in eine Führungsrolle geschubst werden vom System, gar nicht wissen, was das bedeutet. Erstens, zweitens, das System ihnen gar keinen Raum gibt, auch gar keine Ausbildung gibt und damit das System entsprechend versagt, weil die Delegation einer Führungsrolle bedeutet ja auch, dass der Delegierende, also der Chef vom Chef, ja wissen muss, dass er das kann, sicherstellen muss, dass er das, was er tun muss, auch darf, dass er das, was er tun muss, auch will und dass er auch weiß, was dann tatsächlich zu tun ist. Und wenn der Chefchef das vergeigt, dann zerreibt er klassisch seine Mitarbeiter und überfordert die, was dann nach unten entsprechend durchgereicht wird.
Naja, also ich finde, das ist so ein komplexes, es ist sicherlich ein komplexes Thema. Klar. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, mitbekommen zu haben und mit jetzt aus unserem Gespräch mitnehmen zu können, es ist ein, das ist wirklich die Quintessenz. Es ist der Kern des Unternehmens, der Mensch. Ja, das Unternehmen ist ja an sich nur ein Handelsregistereintrag, ja, so mal ganz formell gesagt. Und am Schluss, das, was wir sehen, ist eine Immobilie und dann gibt es ein Geschäftsmodell, alles gut. Aber was Fakt ist, die Menschen machen letztendlich sorgen dafür, dass Produkte auf die Straße kommen, dass Leistungen, dass Dividendenausschüttungen und so weiter stattfinden. Und wenn ich das jetzt alles mal so richtig einordne, glaube ich, dass es auch Zeit ist, genau wie du sagst, sich wirklich um die Belange der Mitarbeitenden als Führungskraft heute sich wirklich der anzunehmen, um dann die entsprechende Performance dann auch zu kommunizieren. Das hat also mit vielen, vielen Facetten zu tun. Also bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du da so ausführlich geantwortet hast. Zum Schluss drei schnelle und persönliche prägnante Fragen. Die erste, welcher Fehler hat dir die wertvollste Führungserkenntnis geschenkt in deinem Leben?
Ja, ich hatte das große Glück, dafür verantwortlich zu sein, dass 8.500 Menschen in die Insolvenz gehen mussten wegen mir. Und das hat mir eine ganze Menge von Führungserkenntnissen beschert. Zum einen, Hoffnung ist ein schlechter Ratgeber. Zum anderen, Vertrauen muss man hinterfragen. Zum dritten, wenn ich nicht an das Gelingen der Mission glaube, wer soll's dann tun? Ja, wir sind dann innerhalb von 4,5 Monaten, nach Eröffnung des Schutzschirmverfahrens voll saniert aus der Insolvenz wieder rausgekommen. Und ich hatte das große Privileg, dass ich von 8.500 Menschen 7.500 Menschen retten konnte in ihren Arbeitsplätzen. Und ich habe dann am Ende des Tages fast nichts anderes gemacht, als den Glauben an das Gelingen der Mission jeden Tag mantramäßig in die Truppe zu kommunizieren und im wahrsten Sinne des Wortes die Fahne hochzuhalten und den Leuten klarzumachen, wir gehen nicht unter. Und das hat mir nochmal klar gemacht, was auch schon die Navy Seals sagen, nämlich das Glauben an das Gelingen der Mission ist oberste Führungsangelegenheit.
Ja, du hast es ja auch schon durchgehen lassen, auch deine Offizierskarriere und auch durch diese enge Verbindung auch zu den Navy Seals und auch die Bücher, die es da gibt, habe ich auch Turning the Ship Around ist
doch genau.
Diese Bücher. Wenn du jetzt nochmal die militärischen Befehle sind dir ja wahrscheinlich schon noch so in deinem Bewusstsein. Wenn du das mal so in den unternehmerischen Kontext setzt, gibt es da irgendeinen, den du hin und wieder mal stößt?
Also der militärische Befehl, der mir jetzt gerade da in den Kopf kommt, ist, stehen Sie bequem.
Das ist gut. Das ist wirklich gut. Jetzt hast du natürlich auch an der Stelle schon öfters über den Säbelzahntiger gesprochen und dann nehme ich das jetzt einfach mal auf und sage, du hast ja auch ein Buch geschrieben über den Säbelzahntiger. Willst du uns einfach nochmal kurz ein bisschen Weil das, glaube ich, ist eine gute Gelegenheit, oder das Stark im Sturm heißt das Buch, ist eine gute Gelegenheit, um auch nochmal vielleicht an dem, hier in diesem kleinen Quickfire, auch über dieses Buch zu sprechen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und schlussendlich kannst du kurz, jedem auch mit an die Hand geben, oder?
Ja, das hatte was natürlich zu tun mit der Beschäftigung mit mir selber, weil ich natürlich, nachdem ich aus dem Private Equity Umfeld rausgegangen bin, ganz bewusst, mir schon klar war, jetzt bin ich einer von 150.000 Möchtegern-Coaches. Wofür möchte ich denn eigentlich genommen werden? Und habe mich dann intensiv damit beschäftigt, was ich eigentlich von Führung verstehe. Und ich habe dann gesagt, da draußen im Mittelstand gibt es viele, die können vielleicht nicht so gut Englisch, die haben vielleicht nicht die Zeit, diese wunderbare englische Literatur zum Thema Leadership durchzuflügen, für sich zu konsolidieren und die ganzen anderen tollen Bücher, die ich da schon gelesen hatte. Und habe gesagt, dann versuche ich das doch irgendwie miteinander zu verbinden, ne? Nämlich meine Führungsanekdoten aus 40 Jahren, ich sag mal, ambivalenter Führung zu vermischen mit wirklich neuesten Studien, aktueller Führungsliteratur und das Ganze auf eine Art und Weise, die dann auch noch meine Kölner Mentalität auffasst, nämlich in 11 Kapiteln. Und das Buch ist ja auch erschienen am 11.11.2022 um 19.11 Uhr. Und in diesen 11 Kapiteln diese Führungsdogmen, an die ich glaube, weil sie universell sind, ob das Sun Tzu oder Clausewitz ist oder sonst was, da sind eben universelle Führungsdogmen in unsicheren Zeiten, das zusammenzubasteln. Und deswegen heißt das Buch Stark im Sturm, Positive Leadership führen in unsicheren Zeiten.
Ich denke, damit kann man, glaube ich, ziemlich gut was anfangen mit diesem Buch. Aber bevor wir hier schließen, nochmal zwei letzte Punkte, weil jetzt gucken wir einfach mal nach vorne. Jens, wir haben vor 3 Jahren zum letzten Mal gesprochen. Jetzt gucken wir, wollen wir mal hören und gucken, wenn wir uns in 3 Jahren wieder sprechen, also wenn wir wieder 3 Jahre brauchen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, woran wollen wir denn messen, dass dann People First Ansatz noch größer geworden ist? Woran kann man das aus deiner Sicht vielleicht erkennen?
Das kann man bei mir auf jeden Fall erkennen durch eine Community, die ich jetzt dabei bin aufzubauen, die mit denen ich dann auch wirklich in den Dialog gehen werde zum Thema Führung. Ich habe mir auch vorgenommen, das Thema Führung auch ein Stück weit zu demokratisieren, indem ich eben eine Plattform aufbaue, die Menschen, die gerne führen und die sich auch gerne in Sachen Führung weiterbilden und austauschen, eben eine Plattform geben werde. Ich habe jetzt ja schon angefangen mit einem täglichen Führungsblog, wo Gustav, mein kleiner weißer Säbelzahntiger, im Wege eines Dialogs mit einer jungen Führungskraft jeden Tag ganz spezifische Führungssituationen bespricht, um eben Menschen jeden Tag einen kleinen Führungsimpuls zu geben. Und in 3 Jahren hoffe ich, eine lebendige Community zu haben von gleichgesinnten, menschzentrierten Führungskräften, die mit großem Optimismus und einer großen Gewissheit auf menschorientiertes Führen gucken.
Finde ich sehr stark, sehr stark. Und wenn jetzt am Schluss sich auch eine Führungskraft sagt, was soll ich da jetzt morgen früh mit meinem Team machen, gibt es da irgendwie so ein Mini-Setup, was man sofort ausprobieren kann, um sein Team so ein bisschen zu stärken?
Ja, also abgesehen, dass ich meinen eigenen GPT habe, das heißt, wenn du auf ChatGPT registriert bist, dann kannst du meinen eigenen Mini-Jens raussuchen und erstmal die Frage reinschmeißen und du kriegst dann, weil das Ganze trainiert ist mit meinem ganzen Wissen, dann kriegst du eine Antwort, die auch ich dir hätte geben können. Okay. Wenn dir das dann hoffentlich weiterhilft.
Ja, klar. Ja,
und ansonsten ist das Allerwichtigste, es gibt ja so zwei Wunderfragen in der Führung, um nämlich rauszuarbeiten, wie ist denn das Handlungsmotiv der Leute? Also warum tun die was? Und die erste Frage, die ich stellen würde, ist, wofür war dir das wichtig? Das heißt, wenn immer irgendetwas schiefgegangen ist oder was auch gut funktioniert hat oder was auch immer offen geblieben sein sollte, zu fragen, okay, das ist interessant, helf mir kurz, wofür war dir das wichtig? Und die blöde Frage, warum, zu streichen, weil warum bringt Menschen in die Schuld und in die Rechtfertigung? Und wofür ist dir das wichtig, bringt die Menschen auf die Motivebene. Und das ist wichtig, um zu verstehen, um sicherzustellen, dass der Säbelzahntiger nicht auftaucht. Und die zweite Wunderfrage ist, was noch? Das heißt, wenn die Menschen dann eine Antwort geben, dann zu sagen, okay, das habe ich verstanden, was noch? Und mit jedem was noch gehst du nochmal einen Schritt tiefer und gibst den Menschen die Möglichkeit, selber nochmal zu reflektieren, was eigentlich ihre Handlungsmotive sind. Und dann bist du plötzlich in einem Mensch-zu-Mensch-Gespräch, was wirklich tiefgründig ist und in der Sache nicht mehr oberflächlich.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Also danke, Jens, für deine Klarheit und auch wirklich praxisnahen Anleitungen, wie wir Führung mit Menschen wirklich zum Leben erwecken und den Menschen zentriert hinbekommen. Alle Links zu Jens und zu deinem Buch und zum Podcast, vielleicht schickst du mir das dann auch noch, die haue ich in die Shownotes. Und wenn unseren Zuhörern das alles geholfen hat, dann schreibt mir hier einen Kommentar in den Podcast oder folgt mir oder teile sie mit einer Person, die gerade im Sturm führt. Daher vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Jens, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.